Hallo und herzlich willkommen zur Gamer WG. Heute mit der Folge 118 und wir haben uns für euch ein ganz aktuelles Thema herausgepickt. Und zwar diese Woche ist einiges in der Gaming-Landschaft passiert. Und zwar deswegen, weil der beliebte Redakteur der Zeitung GameStar, seines Namens Christian Schmidt, also ehemaliger stellvertretender Chefredakteur, im Spiegel Online Magazin eine Kolumne, könnte man sagen, geschrieben hat, und die hat doch einige Wellen losgetreten. Und da dort in dieser Kolumne auch der Amateurbereich angesprochen worden ist, wo wir uns einfach mal angesprochen gefühlt haben, dadurch, dass wir einen Amateur-Podcast machen, haben wir uns gedacht, dass wir unsere Meinung ebenfalls einmal zu diesen vielen Thesen, die dort aufgestellt werden, in diesem Bericht abgeben wollen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist der Maurice. Hallo Maurice.
Ja, hallo Thomas, hallo liebe Hörer. Mal wieder ein ganz anderes Thema, nachdem wir in den letzten Wochen fast nur Spieleserien behandelt haben. Und ich denke, das wird zu einer netten Diskussion ausarten, die wir ja schon länger nicht mehr hatten. Und ebenfalls mit dabei ist natürlich auch der Andreas. Hallo Andreas.
Hallo ihr beiden und auch ein Hallo an die Zuhörer.
Der Georgios ist diese Woche in der Flitterwoche. Er hat leider nur eine Woche mit seiner jetzt Frau. Viele Grüße an euch. Und genießt die Woche, also habt doppelt so viel Spaß, weil ihr müsst ja quasi zwei Wochen in eine Woche packen und ich denke, ihr macht das schon. Und ja, jetzt können wir dann auch ohne größere weitere Umschweife zu dem Thema kommen. Und ich finde allein die ganzen Headlines für die einzelnen Abschnitte schon ziemlich ausschlaggebend, sag ich mal, für die jeweiligen Abschnitte. Und der erste trägt direkt Titel, wo ich auch dann zustimmend nickend würde, den Spielepublikationen gehen Leser und Käufer verloren. Und ich denke, das ist ein Phänomen, was wir alle beobachten können. Also wenn ich hier lese, dass die größten, er schreibt hier wichtigsten Gaming-Zeitschriften, wenn ich da lese Computable Spiele, muss ich sagen, ein bisschen sagen, naja, ob es so wichtig ist. Die Games von PC Games haben jetzt in den vergangenen 5 Jahren mehr als die Hälfte verloren, was die Auflage angeht, an Käufern, und das ist auf jeden Fall eine Marke, die nicht zu unterschätzen ist, denke ich.
Ja, das kann man wohl sagen. Also ich denke, so grundsätzlich, es werden ja mehrere Themen halt in diesem Bericht aufgepickt. Der Bericht hat ja die Überschrift "Mehr Geist bitte, liebe Games-Tester", und spricht also insbesondere quasi eben die komplette schreibende Zunft an. Und der Verlust der Leserschaft ist sicherlich ein Phänomen, was auch das Internet mit sich gebracht hat. Also ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. So insgesamt die Vielfalt im Spielezeitschriftenmarkt hat bei den ganz klassischen Zeitungen auf jeden Fall abgenommen. Auf der anderen Seite sind auch neue Magazine dazugekommen, insbesondere ja im MMO-Bereich, wo es mittlerweile auch schon eine Vielzahl an Magazinen gibt, die es so damals nicht gab. Aber so die Auflagenstärke insgesamt, die ist ja wirklich stark zurückgegangen, und das hängt sicherlich auch damit zusammen aus meiner Sicht, dass eben das Internet mit seiner kostenlosen Möglichkeit für viele Leute mittlerweile ausreichend ist und ja auch mittlerweile ganze Generationen vom Prinzip her so die Notwendigkeit von der Zeitung vielleicht auch gar nicht mehr mitbekommen haben, weil man einfach viel aktueller und auch ausführlicher alle Sachen im Internet findet. Oder wie seht ihr das?
Ja, also wenn du natürlich jetzt vom News-Bereich ausgehst, da ist natürlich das Internet immer am schnellsten. Da kann natürlich das Printmagazin jetzt nicht mithalten. Wenn du so ein bisschen natürlich auf Testberichte und Sonstiges schaust, kriegst du, wie auch im Heft, eigentlich auch meistens im Internet, dann ist so die Frage, ja, sag ich mal, möchtest du wirklich von einem bestimmten Redakteur was, oder klickst du dich einfach durch sämtliche Internetseiten und guckst, dass du dir einfach einen großen Rundumblick schaffst? Ist natürlich mit einem Heft einfach so eine Preisfrage. Die sind nicht ganz günstig. Je nachdem, was du dir dann halt zulegst, gibt's natürlich dann da auch Billigzeitschriften, die aber, finde ich, dann, ja, kann man sich auch ganz sparen. Also wenn, dann sollte man dann schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, wenn man wirklich ein vernünftiges Magazin haben will.
Ja, wobei das nicht immer stimmt. Also als ich das letzte Mal die GamePro gelesen habe, das schon ewig her ist, hat die 5 € gekostet. Und da hat die Qualität wirklich so stark nachgelassen gehabt, dass ich gesagt habe, 5 € ist mir das nicht mehr wert. Und das, obwohl eben noch eine DVD beilag, wo mit Video-Reviews und Vorschauberichten und so weiter. Aber Ab einem gewissen Niveaupunkt habe ich dann gesagt, 5 Euro, es wirkt wie ein Premium-Magazin, ist aber immer komplett überladen gewesen von Werbung und riesigen Bildern und letzten Endes war da irgendwie doch nichts dahinter und nicht immer ist auch der größere Preis dann das bessere Angebot. Also muss das schon ein bisschen.
Da hat der Andreas gerade auch noch was Wichtiges angesprochen. Er meinte, wenn ich so die bestimmte Redakteursmeinung wissen möchte, müsste ich eine bestimmte Zeitung kaufen. Das ist sicher ein Punkt, der mir im Internet komplett abhanden gekommen ist. Also so die Seite Gamers Global ist da für mich noch so ein Highlight, weil ich hier eben von den Allstars ja einige wiederfinde. Und dann sieht man auch, okay, der Bericht ist vom Langer geschrieben, der hier vom Harald Frenkel oder so. Das sind Sachen, die mich dann allein aufgrund der Redakteursmeinung wiederum neugierig machen. Aber schwierig finde ich es zum Beispiel auf anderen Seiten, wo ich einfach auch gar nicht so den Bezug zu den einzelnen Redakteuren habe aufbauen können. Irgendwie finde ich das im Internet etwas abstrakter so für mich persönlich, als das bei einer Zeitung der Fall ist, wo es ja auch immer diese Bildchen von den einzelnen Redakteuren gibt und dann da steht, was er diesen Monat gelesen hat, was er gegessen hat und was er am liebsten spielt. Und das findet man an sich nach wie vor in den Zeitungen, aber auch dort hat man abgebaut, denn da geht er später auch noch in dem Artikel drauf ein, dadurch, dass immer weniger gezahlt wird, arbeiten mittlerweile auch nicht mehr die ganzen Allstars bei diesen Zeitungen und zum Beispiel, bestes Beispiel für mich, die PC Action, die habe ich immer geliebt, die habe ich jeden Monat gekauft, aber nicht, weil das eine Zeitung war, die mich jetzt inhaltlich so total fasziniert hat, weil das so einzigartig war, sondern einfach, weil ich die Redakteure gemocht habe und die einen super coolen Humor mitgebracht haben. Und als sie gegangen sind, so die alte Stammcrew, da war die Sache für mich tot. Da habe ich die Zeitung nie mehr gekauft. Da war das direkt zu Ende.
Ja, stimmt. Ja, da hast du auch einen wichtigen Punkt noch gesagt. Der Bezug zum Redakteur, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Also wenn du natürlich, es ist am schönsten, wenn du weißt, der Bericht oder der Test ist jetzt von dem und dem geschrieben, und der hat einen ähnlichen Geschmack wie ich, dann vertraue ich natürlich so einem Test auch sowieso dann viel mehr. Das ist natürlich ein wichtiger Bezugspunkt. Und dann ist es natürlich schön, wenn man möglichst viel dann über den, ich sag mal, den Geschmack von demjenigen weiß, dann kann man recht gut ihn einschätzen, wo man dann das, was er dann schreibt oder von sich gibt, dann auch einzuordnen hat.
Ja, ich finde, es gibt da im Internet dennoch so ein paar, wie soll ich sagen, so ein paar positive Beispiele. Also ich bin ja mittlerweile doch Game One Fan geworden. Ich hätte vor einem Jahr noch gesagt, nee, nicht so mein Ding, aber mittlerweile sieht das doch anders aus. Und da gibt's halt eben auch die Handvoll Moderatoren, wo ich sage, zum Beispiel vom Wolf finde ich die Meinung immer sehr interessant und Gregor, der JRPG-Experte, hat letztens zum Beispiel eine Stunde mit Video gemacht zu Xenoblade Chronicles, heißt das, glaube ich, das V-Rollenspiel. Und ich gucke mir die normalerweise nicht an, wenn die sowas bringen, aber weil er eben Ahnung hat, weil ich weiß aus dem Podcast, dass er Ahnung hat von JRPGs, habe ich mir es zum ersten Mal angetan, die komplette Stunde am Stück angeschaut und gesagt, auf seine Meinung kann ich aufbauen und selbst nur nach dieser einen Stunde weiß ich jetzt ungefähr, was mich da erwartet. Und wenn ich eine Wii hätte, werde ich mir das Spiel jetzt wahrscheinlich auch kaufen.
Ich meine, das kannst du natürlich dann auch genauso auf den Podcast-Bereich dann halt dann auch ausweiten. Wenn du natürlich dann jemanden hast, den du schon seit so und so viel Folgen hörst und seinen Geschmack kennst, dann weißt du natürlich, wenn er dann sagt, hey, ich habe mir das Spiel gekauft und das ist super toll und weiß auch direkt, wie du es einzuordnen hast.
GTA ist immer eine Empfehlung wert.
Da muss ich, finde ich, aber auch nochmal ganz klar unterscheiden. Du hast jetzt gerade Game One angesprochen, das ist Video und du, Andreas, hast Podcast genannt. Ich finde, bei diesen Medien baut man auch allein, weil man es entweder hört oder sieht, viel schneller wieder einen Bezug zu den Redakteuren auf. Das geht mir genauso. Was ich eben gemeint habe, waren so die rein geschriebenen Texte im Internet. Und da, finde ich, ist es unheimlich schwierig, da teilweise dann herauszufinden, wer hat den Artikel gerade geschrieben und dann, wer steckt da jetzt so genau hinter. Also irgendwie bei den rein geschriebenen Dingen, muss ich sagen, geht mir da der Bezug abhanden. Bei Podcasts oder eben bei Videos ist das sicher was ganz anderes. Also ich mag auch den Zockersalat, da sind viele Charaktere drin, wo man die Meinung mittlerweile kennt. Oder auch damals halt mit dem Nintendo-Cast, wo ich angefangen habe. Hier Magnus, Ivo und so, da hat mich die Meinung, bevor ich selber da eingestiegen bin, immer total interessiert. Und ich wollte einfach wissen, wie die, sag ich mal, zu einzelnen Themen stehen, ne?
Ja, bei den Heften ist das dann schön, dann, wenn du wirklich dann dastehen hast, ist es von dem und dem, hast vielleicht sogar noch ein kleines Bildchen oder irgendwas, wo du dann direkt erkennen kannst, ach, das ist wieder der und der möchte ich mir doch dann direkt mal durchlesen. Das ist natürlich dann schön und das ist dann auch wichtig, wenn du da irgendwie einen Bezug hast. Sonst hast du das Problem, dann hast du einfach nur Text, 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 Text und dann darfst du erstmal durchgucken, ja, von wem ist das, wer ist das und wenn du es überhaupt dann rauskriegst, also wenn du dann...
Ja, wobei ich das online selten mache. Also ich muss ja zugeben, da hat Thomas auf jeden Fall recht. Ich muss aber auch sagen, ich lese online immer weniger Tests und bin eigentlich mehr auf die News fixiert. Das Problem ist, finde ich, ein bisschen, meistens reicht es, das Fazit zu lesen.
Ja.
Und wenn das Fazit dann eben ein bisschen größerer Textbatzen ist, habe ich da nichts gegen, dann brauche ich aber nicht den Text davor zu lesen. Wenn ich jetzt die Zeitschrift gekauft hätte, hätte ich mir natürlich den Test auch durchgelesen. Schließlich habe ich dafür Geld bezahlt und meistens sagt man dann ja auch, wenn zum Beispiel das Cover gerade der aktuelle AAA-Titel ziert, dann schlägt man da sofort nach. Meistens sind die Berichte dann zu diesen Cover-Titeln natürlich auch ein bisschen ausgiebiger. Und dann liest du das eben mal unterwegs dann auch durch. Und normalerweise vermute ich mal bei den meisten, wenn sie halt jetzt so eine Newsseite oder sowas oder eben online einen Test lesen, dann tun sie das zu Hause. Und ich bin jemand, der eher ungern vorm Bildschirm riesige Textbatzen liest. Deswegen muss ich auch sagen, ein Fazit reißt meistens und da ist mir dann auch wirklich wurscht, wer den Test geschrieben hat. Selbst bei Area Games damals, wo ich dank dem Podcast eigentlich die Stimmen kannte, habe ich die Tests selten durchgelesen, was sie auch immer bemängelt haben, zu Recht. Aber wenn das Fazit einfach mir meine Meinung schon, mir hilft, meine Meinung in eine Richtung irgendwie zu lenken, so ein bisschen, dann ist das für mich meistens genug.
Also ich muss sagen, ich bin eigentlich auch so vom Lesetyp dann auch derjenige, der eigentlich am liebsten erstmal direkt auf sich aufs Fazit stürzt. Wobei es natürlich immer ein Pluspunkt ist, wenn du denjenigen kennst, dann kannst du es besser einordnen. Aber selbst wenn ich denjenigen nicht kenne, ich gucke mir das Fazit an und ich habe mir eh meistens schon eine Meinung zu einem Spiel gebildet. Einfach durch die ganze Berichterstattung vorher und durch die Werbung hat man ja schon ein Bild im Kopf. Dann liest man sich das Fazit durch. Wenn man feststellt, okay, das stimmt mit dem Bild in meinem Kopf überein, dann lese ich den Test meistens sowieso gar nicht. Dann denke ich mir, okay, passt. Wenn ich dann aber merke, da sind Punkte, wo es dann nicht ganz stimmig ist, dann fange ich an, dann wirklich mir die Rubriken dann aus dem Test rauszusuchen und da nochmal genau nachzulesen. Warum ist das so?
Ja, was ich hier positiv hervorbringen möchte, wer von euch liest 4 Players?
Nein.
Nee.
Die sind immer ein bisschen kontrovers bei einigen Dingen. Aber was die wirklich besonders gut machen, finde ich, ist, die haben so riesige Plus-, also Pro-Kontra-Rubriken am Ende des Tests, wo wirklich im Gegensatz jetzt zum Beispiel zu einer GamePro, also ich muss immer die GamePro bringen, obwohl ich auch andere Zeitschriften lese, aber die GamePro ist halt das negativste Beispiel, was ich kenne. Da ist dann am Ende so ein kleiner Fazitbalken, wo dann nochmal so 2, 3 Punkte jeweils zu Grafik und so weiter stehen und die listen halt alles auf, weil die einfach sagen, wir können so viel Pro und Contra schreiben, wie wir wollen. Und dann gibt's ja halt ein Spiel, wo eine halbe DIN A4-Seite voll mit Pro- und Kontrapunkten ist. Und das ersetzt dann sogar für mich ab und an das Fazit, weil ich mittlerweile, wie Anton auch damals schön gerne gesagt hat, mir nicht mehr das Spiel nehmen möchte von einem Review oder teilweise dann eben auch ein Fazit, weil ich das Spiel erstmal selbst erleben möchte und ich möchte mir erstmal ein eigenes Bild machen. Es ist auch ein sehr interessantes Phänomen, finde ich, dass ich mir Tests durchlese von Spielen, nachdem ich sie gespielt habe und um dann zu sehen, ob sich meine Meinung in diesen widerspiegelt.
Ja, ich sag mal, Tests machen ja in aktuellen Zeitungen, wenn du jetzt eben GameStar, GamePro, PC Action und PC Games und was es alles so gibt, wahrscheinlich ja immer noch mindestens so circa die Hälfte des Heftes aus, oder mindestens ein Drittel. Und was er ja da bemängelt, auch in seinem Artikel auf Spiegel Online, ist ja, dass unter der Überschrift Kunstwerke für die Spieler, Produkte für die Tester, sagt er ja, dass 28 Jahre nachdem eben die Happy Computer Zeitschrift damit begonnen hat, damals Spiele ordentlich mal zu testen, sich heutzutage nach wie vor Testberichte eigentlich darin verlieren, dass man eine Vielzahl von einzelnen Fakten Fakten bewertet, dass man sagt, irgendwie die Grafik hat die Punktzahl, der Sound hat die Punktzahl, Gameplay hat die Punktzahl und Multiplayer die. Und dann wird das Ganze mit einer streng geheimen Redaktionsformel multipliziert und dividiert und dann kommt am Ende dann eben eine Prozentwertung ja in der Regel bei den verschiedenen Zeitungen heraus. Und er kreidet ja irgendwo an, dass obwohl es sich ja um den Spielspaß geht, das Ganze total auseinandergerechnet wird und dann mit irgendwelchen Systemen eben man das Ganze versucht irgendwie in eine Wertung zu pressen. Und da bin ich eigentlich genau der Meinung, wie eben er auch, dass das heutzutage irgendwo überholt ist.
Ja, und das ist dann der Grund, warum ich dann gerne die G gelesen hatte. Die hatte keine Zahl unten drunter stehen, die hatte einen schön geschriebenen Text und hatte dann vielleicht noch dastehen, für Fans von dem und dem Spiel ist das auch interessant. Aber ja, die hat sich ja auch mittlerweile von der Bildfläche ziemlich verabschiedet. Es gibt nur noch ein iPad.
Ja, jetzt ist sie Auflage auf der Bildfläche.
Ja, gewissermaßen, aber ach nee. Finde ich schade, dass das Heft in der alten ursprünglichen Form dann halt jetzt auch verschwunden ist. Aber das war so ein Punkt, da habe ich diese Zeitschrift wirklich immer geliebt, weil es halt dann nicht eine Zahl, eine Prozentzahl oder so, weil das brauche ich nicht. Ich gucke auch, wenn dann nicht auf Zahlen, wenn dann möchte ich erstmal das Fazit, also so eine Endmeinung dann halt lesen. Aber ich brauche nicht unbedingt eine Zahl, weil für mich reicht es, wenn ich weiß, okay, das und das bietet es und es wird mir wahrscheinlich Spaß machen, wenn ich da und da drauf stehe, dann finde ich das okay.
Ja, wobei ich selbst das meistens ignoriere. ich muss schon sagen, Wertungen sind mir auch vollkommen wurscht. Ich habe Metacritic beispielsweise einmal eine Chance gegeben. Es hat sich nicht ausgezahlt. Ich finde, Ocarina of Time ist immer noch nicht das beste Spiel aller Zeiten. Und da stimmt's schon. Also wie so ein Spiel aufteilen in Grafik, Sound etc., wenn halt letzten Endes das Gesamtbild zählt. Zum Beispiel Andreas hat in der Vorbesprechung vorhin gesagt, er stand zwischen der Entscheidung zwischen Warhammer 40k Space Marine und El Shaddai. Und ich wette, hättest du dich auf einen Test verlassen, hättest du Warhammer dir gekauft. Weil El Shaddai einfach durch seine Einzigartigkeit vermutlich wie so ein Okami irgendwo untergegangen wäre einfach. Und da mag es dann eben die 80er, 90er Noten geben, aber die meisten eher Mainstream-lastigen Seiten beziehungsweise dann auch Zeitschriften werden sagen, ja, kauft euch lieber Space Marine, das ist auf jeden Fall geil. Und da muss man einfach sehen, bewertet Spiele lieber als an sich und nicht durch verschiedene Faktoren, die letzten Endes das Gesamtbild kaputt machen, weil was bringt es mir, wenn ich jetzt sage, die Grafik von El Shaddai ist zum Beispiel geil, aber mir gefällt sie halt nicht, ja, und dann gebe ich dem Spiel eben nur eine 2 in Grafik von 10 Punkten und das beeinflusst dann diese Prozentzahl so enorm, weil da einfach jetzt diese 8 mächtigen Punkte fehlen, die das Spiel von einem, ja, ich sag mal jetzt Kunstfan in Videospielen beispielsweise, die dann bekommen hätte. Und sowas, diese Mainstream-Lastigkeit, dass eben dann wirklich diese Titel, von denen man schon meistens ausgehen kann, dass sie irgendwo eine gewisse Audienz finden bei den Spielern, dann die besseren Wertungen absahen.
Ja, man muss ja grundsätzlich auch sagen, dass eigentlich Spiele, wenn man generell an dem Thema interessiert ist, sich in wenige Kategorien wahrscheinlich eingliedern lassen. Entweder halt macht mir keinen Spaß, hat mir kurz Spaß gemacht oder hat mir lange Spaß gemacht, so wenn ich jetzt von mir selber ausgehe. Und viel mehr gibt's da auch nicht eigentlich so dazwischen. Und ja, also ich denke auch, da hat er vollkommen recht. Es könnte der Spielelandschaft und auch vor allen Dingen der Zeitungslandschaft gut tun, sich einfach gar nicht so die Arbeit zu machen. Da wird wahrscheinlich auch höllen viel Arbeit drin verpulvert, da diese Systeme entsprechend auszufüllen und dann nachher zu gucken, oh Gott, jetzt hat das Spiel dann aber trotzdem mehr Punkte bekommen als das. Das macht mir aber dann nicht so viel Spaß. Dann muss ich da wieder irgendwie an dem Wertungssystem rumfummeln. Insofern, da könnte man sicher dran sparen, ne?
In der Hinsicht ist das ja ganz witzig. Auf der GameStar, da gab es ja hin und wieder, hatten die das ja aufgezeichnet, diese Wertungskonferenzen. Ich weiß nicht, wer von euch das mal dann gesehen hatte.
Stunde der Kritiker wahrscheinlich.
Wenn sie sich dann da alle zusammensetzen am Tisch und dann darüber reden, wie jetzt im Endeffekt dann die Note ausfallen wird, haben sie dann wahrscheinlich dann sowieso nur bei den großen Titeln gemacht. Aber wenn du siehst, was für ein Aufwand allein da reingesteckt wird, um eine Zahl darunter zu haben.
Ja, Ja, was ich cool fand, ich weiß nicht, ob, ich glaube, es war die PC Games, aber die haben immer Motivationskurven gehabt. Das war dann so eine halbe Seite. Und die haben unten die Spieldauer gehabt und diese Motivationskurve, wann war das Spiel geil, zu welcher Spielstunde und wann hat es abgesagt, wurde es zum Ende nochmal besser von der Motivation her, vom Spielspaß und das hat jetzt natürlich noch nie den Kauf beeinflusst, aber ich fand es immer interessant zu sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier ein Spiel habe, ja, mir fällt jetzt spontan dummerweise keins ein, aber wenn ich irgendwo ein Spiel habe und sehe, das hat so einen extrem sich ziehenden Mittelteil, dann würde ich doch irgendwo das Interesse geweckt sehen, mir nochmal den Test durchzulesen und gucken, wieso ausgerechnet da dann beispielsweise das Spiel absagt.
Warum habe ich jetzt nur gerade Brotherhood im Kopf?
Ich habe es immer noch nicht durch, aber ich spiele es mittlerweile wieder. Ja, ja. Irgendwann. Also vor Revelations habe ich es auf jeden Fall noch durch. Keine Sorge.
Wobei, da hast du gerade auch noch eine Sache angesprochen, das wird die Kaufentscheidung nicht unbedingt beeinflussen. Also da muss ich sowieso sagen, Spieletests beeinflussen meine Kaufentscheidung eigentlich null. Ich benutze Spieletests dazu, um zu gucken oder um mich zu informieren, ob mir überhaupt das Thema gefällt oder einfach, weil ich Spaß daran habe, dann Sachen zu meinem aktuellen Lieblingsspiel oder eben auch nicht zu lesen. Aber mich von einer Kaufentscheidung her danach zu richten, auf die Idee käme ich überhaupt nicht. Das weiß ich selber am besten, ob mir eine Sache Spaß macht oder nicht. Und nach all dem, was man heutzutage ja im Internet schon vorher sehen kann oder wenn man wirklich die Sache verfolgt, dann weiß man ja vorher, ob einem ein Spiel gefällt oder nicht. Und auf der anderen Seite irgendwie alle Menschen, die ich kenne, die quasi sich mit dem Thema Spiele nicht beschäftigen und Spiele kaufen, ohne groß informiert zu sein. Die kaufen sich aber auch keine Testzeitung, sondern die gehen in den Laden und kaufen dann irgend so ein beklopptes Wii-Spiel, weil das auf dem Krabbeltisch liegt und denken, die hätten dann was besonders Tolles gekauft.
Lustig, dass du bei bekloppt auf Wii-Spiel kommst.
Ja, weil es ist ja nun mal so, dass eher die uninteressierten Leute dann die Wii-Konsole haben, anstatt eben eine hochwertige Entertainment-Maschine fürs Wohnzimmer.
Ja, also da muss ich auch sagen, so ein Test, wer liest sich den Test zu allen Spielen durch? Wenn ich einen Test lese, dann meistens zu einem Spiel, wo ich eh sagen würde, das kaufe ich mir. Ich würde mir jetzt beispielsweise einen El Shaddai-Test nicht durchlesen, obwohl ich die Demo ganz nett fand und es irgendwann mal auch zum Budget mitnehmen werde. Aber zu Space Marine, was morgen bei mir ankommt, wäre ich jetzt momentan durchaus interessiert, mal einen Test zu lesen dazu. Weil ich selbst nochmal sehen will, ob eine gewisse Meinung sich darin widerspiegelt, die ich vertreten könnte und um selbst dann, wie gesagt, was ich vorher schon erwähnt habe, um irgendwo dann am Ende einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, spiegelt sich meine Meinung, ich sage heute gerne das Wort spiegeln, spiegelt sich meine Meinung in diesem Review, in diesem Fazit wieder oder habe ich eine komplett andere Meinung vom Spiel?
Es gibt noch einen kleinen zweiten Punkt, wo ich Testberichte manchmal ganz gerne lese, wenn es um Belustigung geht. Wenn irgend so eine Gurke getestet wird, da habe ich doch manchmal Spaß daran, dann zu lesen, wie dann jemand dann darüber entsprechend ablästert. Aber sonst ist es wirklich so, dass man natürlich, wenn ich etwas lese, dann auch meistens ein Spiel ist, wo ich schon ein gewisses Interesse dann da ist, weil warum sollte ich mir jetzt einen Testbericht zu etwas durchlesen, was ich eh niemals anfassen würde? Das macht eigentlich keinen großen Sinn. Ja.
Wobei so echte Gurken sind ja mittlerweile auch super selten geworden. Wenn man früher eine gute ASM gelesen hat oder so, da gab es ja wirklich Spiele, die absolut grausam waren. Und wenn man die dann später mal angespielt hat, dann wusste man auch, was der Redakteur damit gemeint hat. Und ich glaube eigentlich, dass diese Supergurken, so würde ich die mal nennen, oder Käsescheiben, wie es früher in der ASM so schön hieß, die gibt's einfach fast nicht mehr.
Ich glaube, es wird weniger auch, weil dann Kosten-Nutzen, dann das ist einfach dann so richtige Gurken. Was bringt es dir, die zu entwickeln, wenn sie sich eigentlich nicht verkaufen?
Ja, die sind direkt im Vaporware-Bereich verpulvert. Ich sag mal, das nächste, was er aufgegriffen hat in seinem Artikel, der gute Christian Schmidt, war ja, dass die aktuelle Zeitschriften oder auch die Online-Redaktion so ein bisschen Angst davor hat, Spiele kürzer zu testen, dass die eben diese Wertungssysteme ausnutzen wollen mit allen 100% Punkten, weil die Angst haben, wenn man das zu simpel strickt, dass man dann zu wenig Informationen transportiert und dann, wie er so schön geschrieben hat, auch noch die unterschiedlichen Waffengattungen genauer beschreiben muss. Und er sagt ja, dass das eigentlich denjenigen, der sich informieren will, vielleicht gar nicht so hundertprozentig interessiert, sondern eigentlich eher, ob ein Spiel Spaß macht oder nicht. Wenn ich jetzt da so von mir selber ausgehe, muss ich auch sagen, also ich muss jetzt bei einem Diablo-Test eigentlich nur nicht bis ins Letzte lesen, schon welche Fähigkeiten es da gibt und wie die Tech-Trees aussehen, die man später dann auswählen kann und welche, wo die hundertprozentigen Unterschiede zwischen den Klassen liegen. Das sind eigentlich Dinge, die ich eher dann auch selber ausprobieren möchte. Wie seht ihr das?
Ja, also wenn, dann wäre natürlich interessant zu wissen, zum Beispiel jetzt bei einem Shooter, gibt es viele Waffen oder ist die Waffenauswahl eher begrenzt? Und da mussten mir dann nicht jede einzelne Waffe genannt werden, sondern einfach nur gesagt werden, ist diese Palette, die mir geboten wird, ausgiebig genug, so dass ich jetzt genug Spaß damit haben kann. Jetzt hier ein nettes Beispiel, Duke Nukem Forever. Ich habe es ja im Podcast damals schon gesagt, ich fand zum Beispiel da, dass die Waffenanzahl im Spiel gesamt mich doch ein bisschen ernüchtert hat und ich mir da dann doch noch 2-3 extra Waffen gewünscht hätte. Und da muss mir ein Spiel eben nicht jede einzelne Waffe beschreiben, die da drin ist, sondern nur einfach sagen, es hätten durchaus mehr sein dürfen, aber mit den Waffen, die drin sind, hat man auch auf jeden Fall seinen Spaß.
Ja, das ist dann natürlich dann auch die Unterscheidung wichtig, ob es dann fürs Spiel wirklich ausschlaggebend ist, ob ich viele Waffen habe oder nicht. Wenn ich jetzt an ein Deus Ex zum Beispiel denke, da begrenze ich mich meist, wenn überhaupt, dann nur auf eine Waffe. Das heißt, im Endeffekt ist es eigentlich egal, wie viele es hat, weil ich nehme mir dann eine von den verfügbaren raus und konzentriere mich doch meistens auf die, weil ich ein kleines Inventar habe und eh kaum eine Waffe nutze. Das hängt natürlich dann vom Spiel ab. Wenn ich dann so einen Shooter habe wie Duke Nukem, wo ich natürlich die ganze Zeit rumlaufe und alles umballer, dann möchte ich natürlich möglichst viele Waffen haben, um da auch ein bisschen Abwechslung ins Ballergeschehen reinzukriegen. Das kommt dann natürlich dann auch drauf an, macht es wirklich dann Sinn, das mit reinzunehmen, und dann sollte ich dann schon zumindest sagen, okay, die Waffenanzahl ist groß und für den Titel dann, sag ich mal, angemessen.
Ja, oder auch bei so einem RPG-System, wo wir es jetzt gerade haben, einfach zu schreiben, ob es komplex ist, ob es, ich sage mal, Einsteiger überfordert, beispielsweise bei Dragon Age Origins, wo ich derzeit festhänge, ich finde das Auflevel-System ziemlich nett gemacht. Ich frage mich nur, wie man die ganzen Skillbäume da voll bekommen soll. Und was ich denn in einem Test lesen wollen würde, so ich ihn denn lesen würde, wäre halt nicht, was ich alles machen kann mit diesem Skillsystem, sondern wie ausgiebig dieses Skillsystem ist. Und jetzt haben wir hier ein schönes Beispiel von der Gamescom, noch Mass Effect 3. Da freut es mich dann zum Beispiel, dass ich nach den drei Hauptskills eine Entwicklungsstufe mich dann entscheiden muss plötzlich. Jeweils zwischen zwei Entwicklungen, die ich durchgehen kann. Und sowas möchte ich dann eher lesen, als zu lesen, was ich da für Entscheidungen habe, weil die möchte ich doch bitte selbst im Spiel, wenn ich es spiele, herausfinden.
Ja, oder zumindest ist auch mal so ein kurzes Wort, zumindest, ich muss ja keine Zahlen nennen, aber man kann ja zum Beispiel auch sagen, okay, man wird im Laufe des Spiels vielleicht die Hälfte aller Fähigkeiten freischalten oder so, weil das ja kann ja zum Beispiel auch eine wichtige Aussage sein, wenn ich sage, okay, am Ende werde ich eh alles können, und dann brauche ich natürlich nicht so unbedingt gucken, was ich dann aufwerte oder sonstiges.
Ja.
Also ich sag mal, was er ja auch noch bemängelt, ist, dass, wie sagt er so schön, die Stundenlöhne liegen im Bereich des Reinigungsgewerbes. Eine Überschrift, die mir gar nicht gefällt, weil ich da so eine leichte Abwertung des Reinigungsgewerbes drin erkenne. Weiß ich nicht, aber gut, ist ein anderes Thema. Grundsätzlich muss ich aber sagen, ist mir auch aufgefallen, dass die entsprechenden Verlage am Personal sparen. Eben war schon das Stichwort von mir gefallen, dass meine Lieblingsredakteure mittlerweile alle aus den Zeitungen raus sind, was nicht daran liegt, weil die keine Lust mehr hatten zu schreiben, sondern einfach, weil die scheinbar nicht das Geld bekommen haben wie in der Vergangenheit und deswegen gekündigt wurden. Und jetzt ist es noch nicht mal so, dass ich sagen würde, ich finde das schlimm, wenn teilweise eben auch Neueinsteiger oder wie er es so schön nennt hier, Enthusiasten oder eben Laiennetzwerke dort mit einspielen in die Zeitung. Aber ich finde es halt total blöd, wenn meine Lieblingsredakteure andauernd wechseln aufgrund der Tatsache, dass die überhaupt nicht aufgebaut werden. Die alten sind weg. Bei den neuen hat man dann immer 3, 4 Praktikanten pro Zeitung und irgendwie wechselt das dann wieder alles. Das finde ich sehr schade. Und jetzt rein vom Geschriebenen her, muss ich sagen, würde ich jetzt noch nicht mal unbedingt festmachen wollen, ob die neuen quasi besser oder schlechter schreiben. Er sagt natürlich, dass ein ausgebildeter Redakteur, wie er einer ist, viel, viel besser schreibt. Ich kann es jetzt so nicht festmachen. Mich nervt halt einfach nur, wenn da immer dieser Wechsel ist und einfach die altgewohnten Leute irgendwann weg sind. Also ich bin da kein Freund von Veränderungen und Veränderung macht auch nicht immer alles besser und in dem Fall finde ich schon mal gar nicht.
Ja, ich finde, das ist auch so der erste Punkt, wo ich gegenhalten würde, weil wenn ich mir jetzt so eine ältere Spielezeitschrift durchlese und dann einen Vergleich ziehen würde zu dem, was ich heute lese im Internet, dann die Schreibe ist irgendwo dann letzten Endes doch gleich geblieben und ich finde nicht, dass jetzt die alten Hasen irgendwie einen besseren Schreibstil hatten. Sie hatten halt einen etwas anderen Schreibstil, aber die Kernaussagen waren doch immer dieselben. Und wenn ich jetzt heute einen Test lese und dann zum Vergleich einen älteren Test heranziehe, dann sind die vom Aufbau meistens gleich und da sehe ich auch wie du jetzt nicht wirklich, dass irgendwie dass der neue Schreiberling der Zeitschrift jetzt wirklich schlechter ist in den Worten, die er fasst, oder jetzt besser nur weil er ein bisschen Erfahrung mitbringt. Also da muss ich sagen, finde ich seine Meinung, also vom Herrn Christian Schmidt, doch ein bisschen, er hebt sich irgendwie selbst zum Schreibergott und da muss er mir erstmal beweisen, dass er wirklich so viel besser ist als ein Schreiber der Zeitschrift heute.
Ja, aber die Problematik bleibt natürlich auf jeden Fall dann schon noch bestehen, was jetzt so ein bisschen den Lohn angeht. Also das Geld ist jetzt nicht mehr unbedingt, also sie haben nicht mehr diesen enormen Gewinn, dass sie sich das wirklich leisten können, da einen professionellen Redakteur zu haben. Und gerade im Internetbereich hast du ja eh eigentlich kaum wirklich richtig fest Angestellte, sondern hast ja meistens dann doch eher freie Redakteure, auf die du zurückgreifst. Und da halten sie aber auch generell ja sowieso die Einnahmen etwas geringer. Ich meine, da verdienst du ja eigentlich nur an Werbeanzeigen, die dann geschaltet werden, die dir dann ins Bild blobben und dann die dir jedes Mal dann mühsam wegklicken darfst. Ist dann einfach dann natürlich nicht mehr die Summe da drin, dass auch wirklich ein Redakteur dann halt als Festangestellten dann vernünftig auch bezahlen kannst.
Ja, und ich meine, irgendwo kämpfen natürlich dann die etablierten Zeitungen tatsächlich gegen das Internet und da ist es so, dass oftmals einfach die Leute das eben nicht für Geld machen, sondern aus Spaß. Tatsächlich, sowas soll es geben. Und da spielt dann auch Zeit und Engagement natürlich eigentlich nicht so die Rolle, wie es bei einem bezahlten Redakteur der Fall ist. Und wenn es dann eben Seiten gibt, wo sehr viele mitarbeiten, wiederum Gamers Global genannt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann eine offizielle Seite von einer Zeitung wie eben der GameStar oder der PC Games daran zu knabbern haben. Und dass vielleicht dann in dem Fall Verlage tatsächlich schon fast dazu gezwungen sind, auch auf solchen Seiten, ich weiß gar nicht, ob die das mittlerweile ähnlich machen, aber es hört sich zumindest laut dem Artikel ja so an, auf Privatleute zurückzugreifen, die dann in irgendeiner Form dort honoriert werden, kriegen noch ein Sternchen irgendwie neben dem Namen. Man kommt sich total toll vor, da man damit in die Nähe der offiziellen Redakteure gerückt ist, aber es kann halt keine Zeitung bezahlen, dass irgendwelche Leute rund um die Uhr News posten. Das ist zumindest meine Meinung.
Ja, das ist auch die Problematik. Damit ist ja dann auch das, womit dann halt zu kämpfen ist. Und warum denn natürlich dann die viel altgedienten, sage ich mal, Redakteure, die man auch irgendwo dann natürlich früher liebgewonnen hat, dann jetzt dann suchen muss, wo sie denn genau abgeblieben sind, weil die dann halt eben nicht mehr unbedingt dann so gut bezahlt werden können dann von den Magazinen.
Ja, das ist wohl richtig. Ja, ich meine, die andere Sache, die er dann als nächstes aufgreift, ist ja, dass man für alle möglichen Arten von Spielen dann auch mittlerweile einen einzelnen Spezialisten vorfindet. Da greift er, glaube ich, so ein bisschen die Sache auf, dass man eben für MMOs eigene Zeitungen hat, dass sogar für unterschiedliche MMOs mittlerweile einzelne Zeitungen bestehen. Und dass er sagt eigentlich, dass der professionelle Redakteur diesen Überblick nicht braucht und dass er sich eigentlich dieses Wissen irgendwo aneignen kann, indem er einfach Spezialisten interviewt und dann dieses Wissen eben verarbeitet. Und der Aussage stehe ich eigentlich sehr kritisch gegenüber, weil ich schon der Meinung bin, dass es dadurch viel zu fehleranfällig wird. Ich finde, da sieht man nämlich immer bei offiziellen anderen Stellen, wenn es zum Beispiel sowas wie Frontal 21 ist oder wenn man mal in irgendeiner offiziellen Tageszeitung was liest, sei es in die Bild oder irgendeine andere regionale Zeitung, die vielleicht ein vermeintlich höheres Niveau hat, dass sobald man sich selber in einem Thema total gut auskennt, dass einem dann zig Fehler auffallen in den Texten, die eben dann von Profi-Redakteuren geschrieben sind, die sich wahrscheinlich vorher irgendwo Wissen angelesen haben. Und da muss ich sagen, das regt mich immer total auf, wenn ich sowas lese, weil dann unterstelle ich immer, dass die anderen Texte, die in der Zeitung stehen, von denen ich eben nicht so die Ahnung habe, genauso professionell und unrichtig damit recherchiert worden sind. Also ich denke schon, dass es gut ist, wenn man Spezialisten hat für die einzelnen Teilbereiche und dass das auch durchaus der Qualität zuträglich ist.
Ja, also was bringt es mir, wenn jetzt irgendeiner, der noch nie einen Shooter gespielt hat, von Leuten gehört hat, dass Modern Warfare jetzt nicht so geil ist und dann Modern Warfare 3 vorgesetzt bekommt und allein aus den Meinungen, die er aufgesammelt hat, dieses Spiel testet und dann ist für schlecht befindet, weil es einfach seinen Geschmack nicht trifft, da höre ich doch lieber auf die Meinung von jemandem, der weiß, was im Shooter-Genre derzeit abgeht und der mir dann auch sagen kann, weshalb Modern Warfare 3 jetzt eben doch ein Kracher geworden ist, zu Überraschung aller und wieso ich aber trotzdem zu Battlefield 3 greifen sollte. Und das kann mir eben ein Experte besser erklären als ein Laie, wie du schon gesagt hast, der das irgendwo nur mal aufgeschnappt hat, dass das wohl ganz gut sein soll. Und der bildet sich dann letzten Endes ja auch nur seine Meinung irgendwo darüber. Und wenn er da eh nichts mit anfangen kann, dann bringt es mir nichts, wenn ich jetzt mich einen MMO-Test schreiben lasse, weil ich noch nie ein MMO ausgiebig genug gespielt habe, um da irgendwie einen Überblick zu haben. Und da würde ich dann lieber Thomas ranlassen, als jetzt zu sagen, WoW stinkt, weil ich es nicht mag. Und 0 von 10 oder was. Also da bin ich auch der Meinung, dass Experten irgendwo ein Muss sind.
Ja, ohne Experten geht's nicht. Sonst hast du ja... Du musst dich ja auch dann auf die Meinung oder auf den Test wirklich verlassen können. Und da musst du dann auch schon wissen, dass derjenige sich in dem Bereich dann auch wirklich intensiv beschäftigt oder was Spiele angeht, sich in dem Bereich auch immer wieder bewegt, dass er da auch einen guten Überblick über diesen einen Bereich hat. Also ich denke, sonst ist es blödsinnig, wenn du jetzt einen Experten hast für Rennspiele, der testet dir jetzt einen Shooter und klatscht dir da irgendeine Wertung hin nach dem Wertungskasten halt schön aufgeschlüsselt, aber dann nicht wirklich aussagekräftig, weil er es auch nicht wirklich gut beurteilen kann, was da Standard ist und was wirklich gut ist.
Und
Experten braucht es eigentlich schon.
Ja, und ich sag mal auch, es ist gerade schwierig halt, wir erzählen ja mit zwischendurch auch immer schon mal Unsinn irgendwie, weil einer es irgendwie dann doch nicht so genau weiß, bleibt ja auch nicht aus irgendwie, weil wir ja auch ein relativ kleines Team sind, aber ich finde auch spätestens ab dem Moment, wo man Geld dann für so eine Zeitung verlangt, kann man auch irgendwo den Anspruch haben, dass da Leute sitzen, die dann eben dann doch irgendwie mehr wissen als der Durchschnittsenthusiast oder als der Durchschnittsgamer und gerade wenn man dann eben auch in solchen Spezialthemen wie WoW oder so unterwegs ist, also die Leute zum Beispiel aus unserer Gilde, die kennen sich halt teilweise da wirklich top aus in allen Bereichen und die würden halt einen schlecht geschriebenen Artikel sofort in der Luft zerreißen.
Ja, zu Recht natürlich, zu Recht.
Ja klar. Nee, also du hast schon vollkommen recht, also wenn du jetzt uns als Beispiel nimmst, für uns zahlt jetzt keiner Geld. Das heißt, bei uns sei dann ein Fehler dann mal verziehen. Aber wenn du natürlich jetzt eine Zeitschrift kaufst, dann darf man wirklich erwarten, dass das, was da drin steht, auch richtig ist und dass er dem auch irgendwo vertrauen kannst, weil schließlich hast du die Leute ja dann auch dafür bezahlt, dass du auch eine gute Qualität irgendwie kriegst.
Ja, und halt der Unterschied, ob man eben eine allgemeine Zeitung für allgemeine Fans macht oder wie wir vielleicht einen Podcast, der allgemein ist für allgemeine Videogame-Fans, oder ob man eine MMO-Zeitung macht für WoW, wo dann auch ganz gezielt eine, ich sag mal, eine Stammklientel bedient werden soll. Da ist ja auch der Unterschied. Klar, dem allgemeinen Leser mag es dann auch reichen, wenn irgendwie so allgemein über irgendwas berichtet oder geschrieben wird. Also ich müsste jetzt auch nicht bis ins letzte Detail irgendwas zu irgendeinem Strategiespiel wie Civilization wissen wollen, aber eben wenn man da eine Spezialzeitung oder irgendwie so vorausbringt, dann wollen die Leute natürlich auch die Details wissen. Das geht halt nicht anders.
Ja, und wenn du dann eben doch von irgendwas Ahnung hast und jetzt dann beispielsweise dazu einen Test liest, kein Podcast, wo ich dabei bin ohne GTA, wenn ich jetzt einen Test lese von einem Typen, der GTA noch nie gespielt hat, ist die Meinung natürlich irgendwo doch interessant, aber dann höre ich doch lieber auf jemanden, der Ahnung generell von den Open-World-Games hat und dann Vergleiche ziehen kann, zum Beispiel, dass dieses Navigationssystem in GTA 4 eigentlich von Saints Row und anderen Open-World-Games geklaut ist. Und dann ist es halt schön zu lesen, wenn er weiß, dass das eben so ist. Und dann so ein kleiner Seitenhieb steht, besser gut geklaut als schlecht selbst gemacht. Das hatte ich auch bei einem Half-Life 2-Test irgendwo gelesen. Und ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext, aber ich finde sowas eben doch immer ganz charmant, wenn ein Tester eben Ahnung hat von der Materie und dann auch gerne mal kleine Seitenhiebe austeilt, wenn eben irgendwo ein Element drin ist im Spiel, was so ohne irgendeine Inspiration vermutlich nicht seinen Weg ins Spiel gefunden hätte.
Ja, und genau. Und ich sag mal, dann geht er dann noch so ein bisschen darauf ein, dass er findet, dass aktuell in Zeitungen immer mehr oder einfach zu viel quasi über die Spiele berichtet wird, aber weniger das Wissen hinter den Spielen oder was Spiele aussagen wollen oder wie zum Beispiel, weiß ich nicht, das Universum von irgendeinem Spiel aufgebaut ist. Das kann ich jetzt teilweise nachvollziehen, teilweise nicht. Also ich denke, da muss man sich wirklich die richtige Zeitung raussuchen. Also Andreas, du hast eben schon mal die G angegeben, was sicher eine Zeitung ist, die dafür bekannt war, eben auch über die Redakteure zu berichten oder allem, sag ich mal, was so quasi im Spielebereich darum herum entstanden ist. Genauso wie ich nach wie vor die Edge im Abo habe. Eine absolut geniale Zeitung, die es leider mittlerweile in Deutschland nicht mehr gibt. Die muss man aus England beziehen. Aber das ist auch so eine Zeitung, die sich eben auch mit dem Spiele drumherum beschäftigt. Die ist halt leider nur kommerziell total gefloppt in Deutschland, weil das keiner lesen wollte. Und die G genauso.
Ja, die G ist ja leider auch daran untergegangen, obwohl die eigentlich genau das gemacht hat, was ja hier auch in dem Artikel halt auch wirklich dann gesagt wird, dass man das eigentlich mehr machen sollte. Dass sie dann eben wirklich dann mal gezeigt haben, wie ist die Kultur um Spiele herum. Also nicht nur das Spiel angucken, sondern die Spieler, die Entwickler und was ist da für eine Szene, die da drumherum geht und die haben es gemacht und die sind gescheitert. Nun kann man fragen, wie sinnvoll ist es dann, den gleichen Weg zu gehen, obwohl ich es sehr begrüßen würde, aber es scheint ja, ja nicht massentauglich zu sein.
Ja, aber guck dir mal die aktuelle Spiele, die aktuelle Spielelandschaft an. So ein es ist mein aktuelles Beispiel, weil ich die Demo doch sehr nett fand. Warhammer 40k Space Marine. Wenn ich da einen Hintergrundartikel dazu habe, fände ich es hammergeil. Aber wenn ich jetzt so ein Uncharted sehe oder ein Modern Warfare 3, was interessiert mich da, wer der Autor ist? Was interessiert mich da, wer es entwickelt hat? Ich weiß, Activision steckt dahinter, irgendein Studio, die eh immer denselben Kram machen. Die wissen schon, was sie machen. Da interessiert mich einfach nicht das, was dahinter steckt. Denn ich weiß, was ich bekomme und das will ich ja auch bekommen. Und heutzutage bieten einfach zu wenig Spiele diesen immensen Hintergrund, dass es sich lohnt, da mal nachzuschauen, was sich hinter den Kulissen abspielt, was man hineininterpretieren kann in die Story. Wer hat denn jetzt ernsthaft mal nach Modern Warfare 2 gesagt, boah, Activision hat gesagt, Krieg ist scheiße und dieses Spiel hat es gezeigt. Also niemand, also weil Spiele einfach heutzutage so auf Massentauglichkeit getrimmt sind.
Da hast du jetzt aber auch Spielebeispiele genannt, die da wenig Raum wirklich zulassen.
Ja, dann nennen wir mal jetzt 10 Beispiele, die dann eben aktuell sind und diesen ja, den Interessenfluss dazu zulassen.
Und die in einem Monat rausgekommen sind, damit man eine Zeitung damit füllen kann.
Genau.
Boah, das ist gemein.
Ich bin gemein, ja.
Ich könnte sagen, Deus Ex ist auf jeden Fall ein schönes Beispiel.
Kannst du eine Zeitung mit füllen. Wer Deus Ex da nicht mag, der kauft die Zeitung nicht. Aber ich glaube, genau das ist das Problem. Es gibt Spiele.
Ja, aber das ist ja das, was ich, ja.
Die Voraussetzungen erfüllen, dass man darüber toll berichtet. Aber die Masse der Spiele sind vielleicht eher auf dem Niveau wie Anna und die Liebe. Halt so eine tolle Fernsehsendung, über die man auch nicht ewig lesen will. Irgendwie sowas.
Ja, denke ich auch. Also du kannst damit einfach nicht eine Zeitschrift füllen bei dem Angebot, was derzeit gegeben ist. Damals, wenn ich so ein uraltes JRPG spiele, Secret of Mana, wieso ist dieses Schwert da? Wieso kann es sprechen? Was hat das mit der Mana-Kraft auf sich? Was hatten die Autoren dafür eine Intention? Und selbst damals war das halt nicht alles so. Was interessiert mich, also jetzt vom damaligen Standpunkt aus, dass Super Mario ein Klempner ist? will ich jetzt alle Infos übers Klempner sein haben oder will ich einfach nur wissen, ob das Spiel Spaß macht? Und so heute ist es halt wirklich, finde ich, noch schlimmer. Die Spiele, die Hintergrund bieten, darüber findest du dann im Internet auch genug. Und da muss ich mir jetzt nicht eine 5-Euro-Zeitschrift kaufen, um da an die Infos zu kommen, die ich haben will. Wenn das jetzt natürlich so ein Exklusivding ist, ist das schon wieder eine andere Sache, aber dann muss natürlich die Info, die im Text drin ist, auch so exklusiv sein, dass sich der Kauf dann wiederum lohnt. Und da ist eben die Frage, bietet die Masse genug Zeugs, dass ich da wirklich dann alles durchlese, um die Hintergründe zu erfahren? Und da sage ich auch, nein, die Masse ist sehr eingeschränkt, was Interpretationsmöglichkeiten angeht.
Nee, da hast du nicht ganz unrecht. Du darfst doch nicht vergessen, die G ist ja jetzt auch nicht jeden Monat rausgekommen. Die ist ja jetzt, glaube ich, nur alle drei sogar rausgekommen. Das heißt, der Zeitraum war auch wesentlich größer, da dann auch sich bestimmte Sachen dann auch wirklich raussuchen zu können, die interessant sind, da auch mal genauer hinterzugucken. In so einem Monatsrhythmus hast du nicht unbedingt viel Zeit, da dich auch lange mit etwas zu beschäftigen.
Das kommt noch hinzu, ja.
Ja. Wobei ich da auch finde irgendwie, dass man da wiederum sagen muss, dass sogar Zeitungen noch verhältnismäßig viele interessante Artikel bringen. Also ich finde gerade auf den einzelnen Seiten im Internet, vielleicht kenne ich auch nur die falschen, aber dass da eigentlich eher News gebracht werden und Testberichte und dass da eigentlich sehr selten dann wirklich so Hintergrundberichte gebracht werden. Und so eine Zeitung wie die Maniac zum Beispiel, finde ich, macht da in Deutschland einen super Mittelweg, in dem die Zeitung mittlerweile zumindest auch zu einem Großteil aus Hintergrundberichten oder historischen Spielen oder so besteht und dass so dieses ganz Aktuelle und das, was man im Internet findet, dann mittlerweile etwas kürzer tritt in der Zeitung.
Ja, ich denke aber auch im Internet findest du dann auch genug Fanboys, die dann zum Beispiel eigene Seiten gegründet haben, eben einfach um dieses Universum zu zelebrieren.
Klar, und spätestens dann hat jede Zeitung verloren.
Genau, also wenn ich jetzt weiß, da arbeiten, also da hat sich ein Typ hingesetzt, der einfach so fanat in dieses Spiel, diese Franchise ist, dass er da eine ganze Website aufgebaut hat mit Interpretationen, wieso dies so ist, was sich verändert hat mit den einzelnen Spielen. Da muss ich dann gucken, ob ich jetzt wirklich sage, gut, ich weiß, dass ich es da, also in der Zeitschrift, bekommen werde und gebe dann diesen Monat doch mal die 5 Euro dafür aus, oder ob ich warte, bis irgendwer im Internet dieses Interview dann aufgegriffen hat und das in seine Seite implementiert, wo ich dann auch einen viel größeren und umfassenderen Blick habe. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde persönlich das Geld mir dann doch sparen, weil ich im Internet die Möglichkeiten einfach viel weiter sehe.
Was aber auch ein Punkt ist, den man vielleicht nicht ganz vergessen darf, der war auch, meine ich, irgendwo auch noch im Artikel erwähnt, dass dann die Spielehersteller bzw. auch Publisher insofern sich auch mittlerweile viel, viel besser aufgestellt haben, was natürlich auch Werbung und Publikation angeht. Also du kannst, wenn du dich für ein bestimmtes Spiel interessierst und du gibst das eine, findest du auch von offizieller Seite, also auch von denen mittlerweile so viel Trailer, Infomaterial und sonstiges, dass dann hier und da steht, wie wir haben das und das im Spiel drin und die Waffen und das und jenes, und da sind die natürlich auch mittlerweile deutlich besser aufgestellt als vor noch einigen Jahren vielleicht. Ja, und also natürlich auch noch so ein Punkt, der dann hinzukommt, der jetzt früher vielleicht nicht so gegeben war, wo man doch eher noch auf Redakteure zurückgreifen musste, wo man jetzt natürlich dann selbst von offizieller Seite schon viel mehr zugebombt wird als vorher.
Ja, und wenn dann so ein Spiel eben auch seine eigene Website bekommt mittlerweile,
ja,
dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass du da zumindest die Grundinfos bekommen wirst, die dich wahrscheinlich eh am meisten interessieren. Weil also wo ist der Sinn darin, jemandem die Story in einem Test zu spoilern, wenn man die Story eigentlich selbst erleben will? Da schaue ich mir doch lieber die Grundinfos an, was das Spiel zu bieten hat. Wenn irgendwo steht Story gleich gut, dann weiß ich, gut, gucke ich mal rein. Und da muss mir jetzt nicht jemand die komplette Story erzählen, damit ich verstehe, dass sie gut ist, sondern da reicht's, wenn er mir einen Denkanstoß gibt, in welche Richtung es gehen könnte. Und da ist mir dann so ein kleiner Anstoß doch lieber als so ein ausführlicher Einblick, der mir dann doch ein bisschen vom Spielerlebnis nimmt.
Da hast du recht. Ich werde nie vergessen, wie mir bei Wing Commander 2 Wing Commander 3 war das, der Verräter an Bord im Bericht oder in dem Zeitungsbericht schon gespoilert wurde. Ganz furchtbar. Okay. Jetzt hat der gute Herr Schmidt aber noch 6 Thesen aufgestellt, die wir vielleicht aber ganz kurz durchgehen können, weil das nämlich der Schluss von seinem Bericht ist. Er hat da am Ende quasi nochmal so ein Resümee gezogen und gesagt, was er, sage ich mal, so grundsätzlich ändern würde. Und wir können ja vielleicht dann zu jeder These nochmal in ein, zwei Sätzen sagen, ob wir da die Sache abnicken oder ob wir da sagen, nee, das geht gar nicht. Also die erste These ist, die Spieleindustrie oder eben quasi die Zeitungsindustrie muss aufhören, Spiele als Summe einzelner Teile zu begreifen. Sie muss ihren Blick auf das Ganze richten, den Kontext kennen und Einordnung geben.
Gut, da gebe ich ihm recht. Also ein Spiel sollte nach dem Gesamtbild beurteilt werden und nicht nach Grafik, Sound, Spielspaß und so, Spiel, Mechanik und so weiter, sondern wie alles zusammenwirkt. Da muss ich ihm recht geben.
Ja, das Zusammenspiel ist meiner Meinung nach auch mit einer der wichtigen Punkte. Ich meine, es kann sein, dass ich eine super Grafik habe und einen super Soundtrack, aber was bringt es, wenn der Soundtrack gar nicht zu dem Gezeigten passt? Dann habe ich in einzelnen Teilen super, aber als Gesamtscheiße. Deswegen ist das Gesamtbild doch eigentlich wichtiger.
Sehe ich genauso, denke ich mal, passt zu dem, was wir eingangs im Podcast auch gesagt haben. Einfach nicht mehr so ins Detail gehen, sondern einfach mal sagen, ob es Spaß macht oder nicht. Die nächste These ist, schreibende Zunft muss intelligenter werden. Sie muss die Funktionsbeschreibung zurückschrauben zugunsten der Interpretation. Sie muss ihre funktionalen Urteile über Spiele ergänzen durch ökonomische, politische, ethische, künstlerische und gesellschaftliche Urteile.
Ein ganz schön starker Batzen.
Ja, soll ich nochmal vorlesen?
Beim ersten Satz stimme ich zu. Beim zweiten, mich interessiert jetzt nicht, ob bei einem Modern Warfare, also wie stark da die politische Ausrichtung eingebaut ist, sondern wir hatten es ja vorhin schon, es reicht, wenn mir ein Tester sagt, dass das Spiel geht in diese Richtung und mir nicht komplett beschreibt, was da jetzt wirklich passiert, sondern einfach nur eine Richtung vorgibt und an der ich mich dann orientieren kann.
Ja, ich finde, es kommt dann wirklich dann auch aufs Spiel an, welche Punkte wirklich greifen, die vielleicht auch, wenn ich jetzt auf ein Deus Ex komme, dann spielt Ethik oder Gesellschaftliches schon eine gewisse Rolle. Das heißt, ich könnte das vielleicht ein klein bisschen mit einbauen, aber dann fallen vielleicht andere Punkte dann wieder weg, die für das Spiel jetzt nicht relevant sind oder für die Geschichte nicht relevant sind. Da muss ich natürlich nicht anfangen, dann wirklich jeden Punkt zu beleuchten. Also das.
Ja, da muss ich übrigens mein Beispiel Modern Warfare zurücknehmen, weil das ja mit der Flughafenmission doch ziemlichen Anklang gefunden hat, politisch. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Denkt euch eins aus. Es gibt genug Spiele, die sehr flach sind, wie wir es schon vorher hatten, ja.
Ja. Nimm ein Sportspiel, ein Tennisspiel. Warum solltest du da jetzt über Ethik oder gesellschaftliches oder politisches reden?
Künstlerische Darstellung, ja.
Der Ball fliegt hin und her und da musst du nicht viel sagen, außer es ist physikalisch korrekt oder nicht. Punkt. Was willst du groß sagen? Ja.
Also ich denke auch, um es noch kurz abzuschließen, Spiele, wo es passt, kann man sicherlich auf die Art und Weise beschreiben. Bei wahrscheinlich 95% aller Spiele passt es einfach nicht. Und da kann man auch schlecht von einer Zeitung verlangen, dass da auf solche Dinge eingegangen wird, weil es einfach null Sinn macht und sich der Spielentwickler wahrscheinlich außer It Prints Money nichts anderes dabei gedacht hat. Ja, nächste These, die dritte. Die Zeitungen, sie müssen Plattformdenken ablegen und das Medium Spiel in all seinen Ausprägungen ernst nehmen. Da muss ich mal direkt als Erster einhaken, über den Mund fahren, Entschuldigung. Ich finde Plattformdenken in der Form total geil. Irgendwie gehört das nämlich bei der Spielezunft seit Urzeiten dazu und es macht mir Spaß. Amiga gegen Atari ST, Xbox gegen PlayStation, iPhone gegen Android, irgendwie, ich kann jetzt auch schlecht sagen, wir mögen alle Fußball, komm, lass uns alle Vereine abschaffen, das ist viel schöner. Nee, das ist nicht schöner und da stehe ich jetzt zu, auch wenn es vielleicht etwas kontrovers ist, aber ich finde Plattformdenken in der Form cool und Hauptsache, jeder findet sich in einer Plattform wieder und das gehört da irgendwie mit dazu.
Ja, vor allen Dingen zu einer Plattform gehört ja meistens dann auch ein spezifisches Eingabegerät, ein Controller, irgendwas in der Richtung, meistens dann auch irgendwie eine Plattform, jetzt Internet-Austauschmöglichkeiten etc. Also die Plattform ist ja auch ein Teil des Ganzen, worauf das Spiel dann auch präsentiert wird. Daraus ergibt sich ja dann auch vieles. Also man kann das nicht komplett wegdenken.
Ja, und dann sind die Plattformen halt auch so unterschiedlich. Also wenn mir jetzt, wir hatten letztens auf Twitter eine schöne Diskussion, wenn mir jetzt jemand sagt, die PS3 ist einfach geiler, weil sie teurer ist, keine Ahnung, dann kann ich sagen, oder hier, weil man für Online-Funktionen nicht zahlen muss, dann sage ich, na und, dafür kann ich, wenn ich 60 Euro im Jahr bezahle und dann noch meistens zwei Monate gratis dazu bekomme, dafür kann ich mit meinen Freunden nicht nur online spielen, sondern auch mir fällt gerade kein passendes Wort ein, ohne Bezug aufs Spiel mit meinen Freunden chatten, während sie jetzt ich und mein Warhammer. Während sie Warhammer spielen, kann ich Deus Ex spielen und wir können trotzdem miteinander chatten, was ja auf der PlayStation immer noch nicht möglich ist. Wir können Fotoparty machen, wir können Videoparty machen. Okay, Videoparty kann man vergessen, aber was einem alles für Möglichkeiten geboten werden, und da lasse ich natürlich jetzt wieder eine Xbox-Fanboy raushängen, aber das ist es doch gerade, was es ausmacht. Ich find's lustig, mit Wii-Leuten zu streiten. Und ich streite gerne mit denen, weil ich ihre Plattform lustig finde und mich darüber gerne lustig mache. Dennoch natürlich auch sehe, dass so ein Xenoblade Chronicles für mich durchaus ein Titel ist, wofür ich die Konsole mir irgendwann dann doch mal für den 100er besorgen muss. Und natürlich kann man sich dieses Plattformdenken nicht wegnehmen, weil einfach dann auch jede Plattform seine spezifischen Spiele hat und eine Xbox ist nichts ohne Master Chief und eine PlayStation ist heute Helgas und Sackboy und hier Drake aus Uncharted und man hat halt überall seine Ikonen und da kann man nicht übergreifend denken.
Klar, für den Außenstehenden sind diese Unterschiede, die du gerade genannt hast, wahrscheinlich kaum zu erkennen. Da ist es wie beim Fußball, alle Mannschaften spielen ja eben Fußball. Wo ist da der Unterschied zwischen Schalke und Dortmund? Aber weh, du fragst den Fan. Und es muss halt nicht immer alles Sinn machen im Leben irgendwie. Manchmal ist es auch einfach schön, Dinge beizubehalten, auch wenn so Unsinn sind. Und das ist eben so für den wirklichen Fan das Salz in der Suppe und alle anderen Casual-Spieler kaufen EDV.
Ja, und wer sagt denn jetzt nur, weil du, Thomas, du bist ein sehr gutes Beispiel, nur weil du jetzt wirklich die Xbox als Hauptkonsole siehst, heißt das ja noch lange nicht, dass du die PlayStation 3 und Wii nicht auch zu Hause stehen hast.
Nee, sicher.
Letzten Endes muss halt jeder sehen, auf welcher Konsole er am meisten Spiele findet, die ihn persönlich ansprechen. Und klar, dank Multiplattform hat man auf PS3 und Xbox natürlich eine Vielzahl an selben Titeln, aber Uncharted, Gears of War, Halo, Little Big Planet, die findest du halt nur auf der einen Konsole und da musst du halt selbst diese Balance finden, also welche Konsole kaufe ich mir jetzt zuerst oder auf welche Konsole spezialisiere ich mich jetzt aufgrund des Spieleangebots, und da ist halt Plattformdenken doch immer noch angesagt.
Ja, und denk nur alleine mal, wo wir über die Gamescom geschritten sind, wie wir versucht haben, dann immer einem PS3-Pad auszuweichen, weil wir dann, selbst wenn es ein Multiplattform-Titel ist, wir wollen dann doch lieber auf dieser einen Plattform spielen, weil das zum Beispiel dann wiederum ein Pad hat, was wir kennen, mögen, und ne, das sind auch so Dinge, die gehören mit dazu.
Ja.
Darf man nicht vergessen.
Ja, die vierte These ist, Redakteure müssen neue Erzählweisen finden, sie müssen Geschichten über Spiele erzählen und nicht nur Geschichten ausspielen.
Ist schwer. Also ich finde auch, ich habe ja vorhin schon gesagt, Tests lesen sich alle gleich und da muss ein bisschen Variation rein. Aber Die Frage ist, wie, da kann ich jetzt selbst nicht drauf antworten. Da muss halt mal ein schlauer, kreativer Kopf ran. Aber Geschichten über Spiele erzählt finde ich auch insofern toll, wenn es sich halt auf so einen Podcast bezieht. Wenn wir halt persönliche Erfahrungen erzählen. Dieser eine Moment in dem Spiel, der nur mir passiert ist, weil ich irgendeinen Bug getriggert habe, der passiert ist, weil ich irgendeine Dummheit begangen habe. Und das ist natürlich schön, sowas zu hören, und sowas kannst du einfach nicht in einen Test schreiben, weil das wertvolle Zeilen einnimmt und du ja irgendwo dann doch eine Kernaussage treffen musst.
Ja, der Platz in einem Printmagazin ist natürlich begrenzt. Du hast einen gewissen Raum gegeben und den versuchst du dann natürlich möglichst sinnvoll zu nutzen.
Das meine ich, ja.
Natürlich solche Geschichten dann sein in einem Podcast-Medium. Ich meine, da kann ich jetzt erstmal einen schönen Einstieg machen, wie jetzt zum Beispiel, ich bin in den Laden rein, stand dann vor El Shaddai und Warhammer, ich habe mich dafür entschieden, und dann kannst du so ein bisschen auch auf die inneren Gefühle oder Emotionen oder warum habe ich mich jetzt dafür entschieden eingehen, was natürlich für so einen Test total, ja, irrelevant schon fast wiederum ist.
Ich habe mich übrigens für Warhammer entschieden, es kommt morgen an.
Ja, da sieht man den Unterschied zwischen uns beiden und...
Ja, El Shaddai, wie gesagt, will ich mir auch zulegen für 30 Euro dann irgendwann.
Ja, das trifft bei mir auf Warhammer zu, das möchte ich mir dann holen, wenn es günstiger wird.
Ja, und bevor Thomas jetzt noch sein dazu sagt, da finde ich es dann auch immer schön, wenn dann in so einem Test in einem Printmagazin zumindest noch ein zweiter Redakteur so einen kleinen Fazitblock hat. Weil Meinungsvielfalt ist halt wichtig, weil selbst wenn ich weiß, dass die Meinung dieses einen Redakteurs, der das Spiel getestet hat, auch meistens meine Meinung widerspiegelt, eine weitere Meinung ist immer hilfreich irgendwo. Und da beziehe ich mich auch wieder auf die Fazit-Parts, weil ein Fazit dann doch irgendwo ausschlaggebender ist, meiner Meinung nach.
Es ist schön, wenn diese zweite Meinung dann von jemandem kommt, der nicht vielleicht unbedingt sogar noch Fan ist, sondern vielleicht ja so ein bisschen... nicht ganz unbedingt, also er findet es gut, aber vielleicht jetzt nicht so ein großer Fan davon ist und dann auch so ein bisschen vielleicht aufs Negative noch so ein klein bisschen mit eingeht, dann hast du so einen besseren Blick dann vielleicht noch aufs Gesamte. Genau.
Also ich muss sagen, ich gehe in dem Punkt komplett d'accord mit dem Herrn Schmidt, und zwar deswegen, weil ich auch toll finde, wenn neue Erzählweisen gefunden werden. Für mich ist neu zum Beispiel diese First 15 Minute Videos, die man mittlerweile ja reichlich im Internet findet, oder eben sowas wie die Stunde der Kritiker. Das gab es ja vor ein paar Jahren noch gar nicht, dass einfach Spiele nicht in der Gänze betrachtet werden, sondern einfach so mal der Einstieg, und dann kann man mal gucken, ob das schon mal Spaß gemacht hat. Sowas finde ich toll. Aber eben auch wie in einer Edge eben dann so die Berichte, die so drumherum gehen, was jetzt ja, ich meine, die Edge ist keine neue Zeitung, die machen das schon länger, aber wenn sich sowas in anderen Zeitungen oder im Internet auf den entsprechenden Seiten ein bisschen ausbreitet, finde ich okay. Also insofern bin ich da für neue Dinge durchaus offen, und ich denke auch, dass das interessanter ist als eben so der klassische Testbericht, der irgendwie aus Story, Technik und Gameplay besteht. Insofern, ja, also wenn da irgendwas Cooles, Neues gefunden wird, auch gern mit viel persönlicher Meinung der Redakteure, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Also das ist das, was ich auch gerne lese und sehe.
Ja, persönliche Meinung ist generell wichtiger als so ein allgemeiner Test. Also, wie gesagt, ich lese lieber ein Fazit als einen ganzen Test, weil im Test weiß ich, dass da wieder diese Standardphrasen kommen. Grafik ist geil, Sound ist geil, Spielmechanik, ein bisschen altbacken, okay. Das bekomme ich in jedem Test zu lesen, aber ein Fazit, da weißt du halt, dass da jemand wirklich seine eigene Meinung ausdrückt. Und das ist mir doch viel wichtiger, als die Grundinfos in lang nachzulesen, die ich auf der Spielrückseite, also der Verpackung zu lesen bekomme. Und ja, da ist die eigene Meinung, auch wenn sie dann schön mit Beispielen versehen ist, natürlich um einiges wertvoller als jetzt der gesamte restliche Test.
Ja, die fünfte These, die aufgestellt wurde, ist folgende. Die Redaktion muss neue Themen aufspüren und journalistisch arbeiten. Sie muss Geschehnisse hinterfragen, recherchieren und eigene Gedanken entwickeln. Sie muss sich als Kontrollinstanz für ihre Branche verstehen, nicht als Erfüllungshilfe der Industrie. Und da meint er eigentlich einen Punkt mit, dass eben oftmals Zeitungen ja quasi der Knute der Industrie in der Form unterstehen, dass wenn Berichte vor dem öffentlichen Erscheinen ermöglicht werden von einem Spiel. Das heißt, die Redaktion bekommt 6 Wochen vor dem eigentlichen Erscheinungstermin so ein Spiel, dass es dann heißt, ja, ihr dürft das testen, aber nur, wenn mindestens 80%, 90%, wie auch immer, immer dabei rumkommen. Oder ihr dürft nur darüber schreiben, wenn ihr es wirklich gut findet oder nicht. Dass quasi so die Zeitungen vor den Wagen gespannt werden der Spielefirmen, was ja schon in der Vergangenheit häufig für Diskussionen gesorgt hat, weil man einfach gesagt hat, dass die Zeitungen gar nicht objektiv sein können, weil alle Geld verdienen müssen. Und ich sag mal, wer jahrelang, 2-3 Jahre an einem Spiel arbeitet, der kann es sich nicht leisten. Da stehe ich auch voll dahinter, wenn ein Spiel vorm Start zerrissen wird und dann quasi die Millionen irgendwo im Gulli verschwinden. Oder auf der anderen Seite, die Zeitungen sind natürlich auf diese Special-Berichte angewiesen, womit die werben können, hier Diablo in unserer Zeitung wird zuerst getestet. Kann man alles nachvollziehen. Das ist sicher etwas, was im Internet, gerade wenn es dann, sage ich mal, nicht mehr auf Kommerz hinausläuft, sondern alles von Enthusiasten gemacht wird, weniger vorhanden. Aber ja, wie seht ihr das?
Problematisch sind natürlich solche Sachen, die durchaus natürlich auch vorkommen. Wenn dann Redakteure irgendwo eingeladen werden, in ein Zimmer gesperrt, dann kriegen die bestimmte Dinge gezeigt und ich sag mal, der Entwickler, dann kann er natürlich sehr gezielt dann bestimmte Informationen oder bestimmte Dinge dann zeigen und weiß dann genau, was in etwa dann im Endeffekt an Informationen oder Testmöglichkeiten dann weitergegeben wird. Das muss man schon so ein bisschen kritisch sehen, denn eigentlich richtig wirklich testen und ein Endurteil kann man ja eigentlich nur, wenn man das Gesamte dann auch gesehen hat.
Ja, da übrigens ein nettes Beispiel aus der Gamescom. Presseeinladungen sahen letzten Endes so aus, dass man man muss natürlich irgendwas als Gegenleistung erbringen. Und wenn ich da nur ein Video zu sehen bekomme und dazu eine eigene Meinung schreiben muss, ich kann nur sagen, was ich gesehen habe, nicht was ich selbst erfahren habe. Und da ist es natürlich doof, wenn ich jetzt Andreas fragen würde, sag mir mal, wie du Lollipop Chainsaw findest und du eigentlich nur dieses eine Video plus den Trailer gesehen hast, aber noch nie selbst Hand angelegt hast. Wer weiß, vielleicht ist die Steuerung einfach schlecht. Und das kannst du ja nicht wissen, weil du es nicht angespielt hast, sondern nur zugeguckt hast. Und da muss man wirklich sagen, selbst anspielen ist immer noch Pflicht. Und da sehe ich es dann auch richtig, dass man dann recherchieren sollte, gucken sollte, worauf basiert das, wieso ist das so. Und klar gibt es dann da wieder diese Mainstream-Titel, wo das einfach nicht geht. Aber so eine gewisse eigene Basis schaffen pro Spiel, das muss schon drin sein, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn dann wirklich sowas gemacht wird, dass dann über etwas berichtet wird, was man halt nur ganz kurz gesehen hat, dann sollte es auch wirklich dann gesagt werden, dass man dann sagt, okay, wir haben wirklich nur diesen Trailer gesehen, das ist das, was ihr jetzt auch gerade seht. Wir vermuten das und das, aber man sollte nicht wirklich so tun, als würde man fest etwas ausgehen oder fest wissen, das wäre so. Das wäre natürlich dann falsch.
Ja, und ich habe so ein bisschen die Meinung, dass, ich hatte eben schon gesagt, dass für mich der Testbericht an sich eh nie ausschlaggebend für den Kauf ist oder auch nicht, dass dieser Run auf die erste Information, auf den ersten Testbericht für mich eigentlich absolut irrelevant ist. Also ich fände es besser, wenn Zeitungen Spiele sich von mir aus selber kaufen, und dann aber objektiv berichten, und wenn es einen Monat später ist, als irgendwie so einen quasi vorgefertigten Bericht, der eh von der Marketingabteilung mehr oder minder vorgegeben worden ist von irgendeiner Spielefirma. Das hat einfach keinen Wert. Und insofern finde ich es schade, dass die Zeitungen quasi da offensichtlich im Duell liegen, wer bringt als erstes irgendeinen Testbericht raus, wobei ich auch noch nie von anderen gehört habe, dass jemand eine Zeitung deswegen gekauft hat, weil da irgendein Testbericht von irgendeinem Titel vorne drauf ist. Alle Leute, die ich kenne, die überhaupt solche Zeitungen kaufen, kaufen jeden Monat die gleiche Zeitung. Ja. Das ist, also ich kenne so Zeitungshopper eigentlich gar nicht. Und wenn dann mal wirklich Leute spontan irgendwas kaufen, ist es dann eher sowas wie die Spielebild, weil dann noch irgendwie so eine Demo oder eine Vollversion drauf ist.
Ja, so ein Spontankauf passiert bei mir eigentlich nur, wenn ich ganz, ganz selten, wenn ich dann mal Langeweile irgendwo am Bahnhof hatte und ich musste warten und ich hatte gerade nichts zu tun, dann bin ich vielleicht mal in den Zeitungsladen und hab mal geguckt, was interessiert mich gerade, aber sonst habe ich dann wirklich eine Zeitschrift, bei der bleibe ich dann auch und dann gucke ich auch nicht jetzt irgendwie dann, dass ich jetzt hier und da dann immer mir die rausnehme, die gerade den exklusivsten Test hat, sondern dann gucke ich dann möglichst da, dass ich da bleibe, wo ich mich dann auskenne, dann wo ich meine Redakteure habe, wo ich weiß, was Sache ist. Also da springe ich jetzt nicht eigentlich hin und her.
Ja, und was bringt es mir, wenn jene Zeitschrift den Test zuerst hat? Wo sehen die da den Vorteil? Also ich kann das Spiel eh erst spielen, weil das Spiel raus ist, A.
Ja.
Und B, ich habe ja gesagt, ich lese meistens die Tests, nachdem ich die Spiele gespielt habe, nur selten vorher. Also für mich persönlich sehe ich da generell eh keinen Reiz, jetzt sagen zu müssen, wir müssen Spiel XY einen Monat bevor das Spiel raus ist getestet haben und auch im Path drin haben. Das bringt mir nichts, weil in diesem Monat eventuell andere Titel erscheinen, die viel wichtiger für mich sind, quasi um diese Zeit zu dem anderen Top-Titel, der da gerade dann getestet wird, zu überbrücken. Hier um noch einmal Warhammer zu bringen. Das ist ja quasi dieser Überbrückungstitel, wie Thomas es vorhin auch so schön in der Vorbesprechung genannt hat, dazu Gears of War 3 eigentlich. Und wer sagt, ich will eigentlich nur Gears of War 3 spielen, aber ich brauche jetzt unbedingt schon irgendwie Futter mit Kettensägen und rumballern, der guckt sich dann eben doch vielleicht mal in Richtung Warhammer um. Und da gibt's ja dann auch beispielsweise eine Demo, wo man sich dann auch einen eigenen Eindruck machen kann. Und das ist doch viel interessanter, als jetzt irgendwo zu lesen, ja, das Spiel ist wie Gears of War, toll. Hätte ich nach den Bildern jetzt auch geurteilt, ja.
Ja, der letzte Punkt, den er aufstellt, ist, die Redaktion muss kurzum der Bedeutung des Mediums Videospiel Rechnung tragen. Dazu gehört das engagierte Laientum, mit dem sie kokettiert, abzulegen und sich endlich zu professionalisieren. Da hat er, das hatte ich eben übergangen, auch schon in seinem Artikel so ein bisschen den Punkt aufgeworfen, dass dadurch, dass in den Redaktionen angestammte Stammredakteure rausgeworfen sind, viele Laien am Werk sind, Praktikanten. Ich meine, auch bei Podcasts sind ja eben Laien am Werk.
Andreas.
Nee, aber das ist ja halt so. Das sind alles Fans, die solche Dinge stemmen. Und auch bei den ganzen Websites ist es ja überwiegend so. Und die dann wiederum quasi auf geschulte, top ausgebildete Marketingfachleute treffen, die von Firmen wie EA oder so losgeschickt werden. Und dass da einfach kein Treffen auf einer Ebene stattfindet, sondern auf der einen Seite eben der staunende Jungredakteur oder eben der Hobbyist oder Laie und auf der anderen Seite eben jemand, der sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat und das natürlich auch bedeuten kann, dass entweder eine Firma wie EA denkt, oh Gott, hier die Podcast-Leichen, wen hat man uns denn da geschickt, um das Spiel anzutesten, das ist ja furchtbar, oder aber eben das finde ich, klang da so ein bisschen durch, dass er meint, dass solche Leute eher die Fans verblenden. Wobei, da bin ich nicht der Meinung. Also ich glaube, nicht nur, weil man das Handwerk nicht gelernt hat, kann mir da irgendwie so ein Profi-Messe-Fuzzi keinen vormachen. Also ich sehe schon mit meinen eigenen Augen, ob irgendein Spiel was taugt oder nicht. Dafür bin ich zu sehr in dem Thema drin, als dass man sich da von solchen Parolen verblenden lässt.
Ja, jetzt darf
vor allen Dingen kommt ja beim Profi auch wieder zu tragen, der Profi will auch gutes Geld haben und solange da das Geld nicht drin ist, was dafür ausgegeben wird, dann kannst du den Punkt ja auch wieder vergessen.
Ja, und da darf man natürlich nicht vergessen, dass er hier von Zeitschriften spricht, ja. Ich finde im Internet einfach das Tolle, wenn ich einen Podcast höre oder mehrere Podcasts, dass da eben der Laie ist, der die Spiele einfach gerne spielt, der mir dann sagt, ich habe das gespielt diesen Monat, ich fand's nicht so toll, leider aus diesem und diesem Grund. Und in einem Test weiß ich, über was gesprochen wird. In so einem im Internet ist einfach wirklich, du wirst einen Podcast hören, du liest einen Text, du guckst ein Video und wenn der Macher einfach Lust hatte, sich damit auskennt oder einfach total begeistert ist von dieser neuen Erfahrung, dann kann er das auch als Laie so gut umschreiben oder darstellen, dass ich ebenfalls als Laie irgendwo dann doch weiß, was ich bekomme. Also, ja, besser gesagt, weiß, dass ich da irgendwas Interessantes bekomme, anstatt immer wieder dieselben Phrasen, die ich jetzt schon tausendmal in diesem Podcast erwähnt habe, dann in einem Test zu lesen.
Ja, und bei uns ist ja natürlich auch der Vorteil, ich meine, wir müssen nicht danach gucken, dass wir Geld verdienen. Wir haben sämtliche Freiheiten. Wir können eigentlich Frau Schneiz, freie Schnauze einfach drauf losreden.
Ja, Und wir können eben auch mal ein Spiel schlecht machen, wenn es uns einfach nicht gefällt. Und da ist ja zum Beispiel hier wieder Duke Nukem das tolligste Beispiel, um meine Internetsprache zu verwenden. Die Zeitschriften haben Duke Nukem Forever zerrissen, ja. Und wir haben gesagt, aber es macht Spaß. Und die Kommentare waren dann auch zwiegespalten. Die, die es nicht gespielt haben, haben gesagt, ja, muss ich nicht spielen. Und die, die es gespielt haben, haben gesagt, ja, ich hatte auch Spaß damit eigentlich. Und ich finde, da ist das Internet dann auch frei genug, dass ich mir darüber dann besser eine Meinung bilden kann als über einen Test, wo ich nur von einer Person eine Meinung kenne, die dann meistens auch nicht besonders ausführlich ist.
Das sehe ich allerdings genauso, ja. Und vor allen Dingen, um, sag ich mal, seine Grundthese jetzt nochmal aufzugreifen, ich bin nicht der Meinung, dass man durch eine Umstrukturierung in der Form, wie er das angibt, eine größere Leserschaft erreichen kann. Also wenn man all die Dinge beherzigt, die er so quasi aufgreift und anprangert, ich glaube einfach nicht, dass dann in Zukunft mehr Leute Computerspielezeitungen kaufen würden. Das ist einfach alles zu speziell. Das ist ein Thema von Redakteuren für Hardcore-Fans und ich glaube einfach nicht, dass man den Casual-Gamer dazu bringen kann, eine Computerzeitung zu kaufen, genauso wenig wie ich als Fernsehfan oder Kinofilmfan jemals auf die Idee käme, eine Cinema zu kaufen, falls es die Zeitung noch gibt, die gab es zumindest damals mal, oder eben wie man überhaupt Leute dazu kriegen kann, zu Themen, die einen am Rande interessieren, ein Fachmagazin zu kaufen. Das wird einfach nicht funktionieren. Und insofern finde ich es einfach vernünftiger, die Leute, die es wirklich interessiert, dann aber auch entsprechend gut damit zu unterhalten, anstatt irgendwie versuchen, so den kleinsten gemeinsamen Nenner anzusprechen, dass dann auch noch der letzte iPhone-Casual-Game-Spieler, der Spiele für 79 Cent kauft, dann auf einmal auf die Idee kommt, oh, die Spiele kosten 79 Cent, das ist eh schon so teuer, da muss ich mir mal eine Zeitung für 5 Euro kaufen, um zu gucken,
ja,
welche Spiele ich dann in Zukunft einkaufen kann. Das wird einfach nicht passieren, meiner Meinung nach.
Ja, ja, also man muss natürlich auch bedenken, welches Klientel bediene ich und ich kenne jetzt nur wenige Leute, die sich Videospielzeitschriften kaufen, obwohl sie jetzt nicht so videospielbegeistert sind. Also die Leute, die sich die Zeitschriften kaufen, sind dann auch meistens in der Materie drin. Und ja, also ich sehe da zum Beispiel jetzt keinen Sinn für mich, aber ich kenne genug Leute, die sagen, ich mag dieses und dieses System, spiele darauf wirklich ausgiebig und dann kommt halt eben das monatliche Abo dazu. Und ja, da sehe ich auch, dass ein Laie da eigentlich nicht jetzt wirklich monatlich unbedingt zugreifen muss. Und selbst wenn das eben total gut recherchiert ist und alles, dass dadurch jetzt der Laie besser angesprochen wird.
Ja, muss ich eigentlich auch sagen. Ich hatte gerade drüber nachgedacht, wo du das so sagtest, aber ich kenne auch eigentlich viele, die zwar viel spielen, aber eigentlich kaum jetzt irgendwie Zeitschriften noch irgendwie im Abo oder so haben. Ich möchte eigentlich nur meine G zurück, aber sonst habe ich natürlich auch eigentlich kaum. War früher viel größer, aber da war das Internet natürlich auch noch etwas kleiner.
Ja, ja, also ich habe meinen Zeitschriftenkonsum auch mittlerweile auf Null geschraubt. Ab und an nehme ich mir noch die M-Games mit, aber das war's dann auch. Und dann auch nur, wenn da eine interessante Titelstory ist, was jetzt auch nicht so oft in meinen Augen der Fall ist, für meinen persönlichen Spielgeschmack. Und wie gesagt, ein Abo habe ich schon. Ja, darauf kann ich eigentlich verzichten heutzutage, weil ich ja dank dem Internet eigentlich so viel bessere Möglichkeiten für umsonst habe.
Das genau, ist so ein gutes Stichwort. Und auch gutes Endwort. Ja. Ja. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt zu dieser wunderbaren Kolumne, die ja doch für einige Erhitzung gesorgt hat? Ich meine, wir haben jetzt eigentlich bisher auch nur das aufgegriffen, was er gesagt hat und unsere Meinung, wenn ihr im Internet so ein bisschen schaut, also sowohl der Boris Schneider-Johne hat sich dazu geäußert, als auch die Frau Fröhlich, ihres Zeichens Chefredakteurin der PC Games. Auch eben in den unterschiedlichen Foren ist eigentlich dieser Artikel aufgegriffen worden mit den unterschiedlichen Meinungen. wo das Ganze dann auch noch von der einen oder anderen Seite beleuchtet wird. Also wenn ihr euch da noch einlesen wollt, das könnt ihr gerne machen. Dann habt ihr da auch noch so ein bisschen Ergänzung natürlich dann zu unserer Meinung. Wir sind ja auch nur eben eine Redaktion. Ja, habt ihr noch irgendwas?
Der Link zu dem Artikel findet ihr natürlich dann im Post auf der Seite zum Podcast. Und ja, wir würden uns da freuen, wenn ihr mal eure Meinung dazu kundtut, weil ich denke, Zeitschriften, das ist in jedermanns Augen irgendwo ein aussterbendes Thema. Und ob ihr da Ideen habt oder wie ihr generell über diesen Artikel denkt, also man hat ja schon gesehen, wir sind nicht immer mit dem Herrn Schmidt einer Meinung. Und das ist wieder so ein schönes Thema, was wir lange nicht mehr hatten, wo auch verschiedene Meinungen aufeinanderprallen können, weil wenn dann eben jetzt größere Experten als wir am Werk sein sollten, was schön wäre, wenn wir mal Experten im Kommentarbereich hätten, dann kann man da natürlich nochmal andere Dinge beleuchten, die wir gar nicht wissen können oder was natürlich oft passieren kann auch in einem spontanen Podcast, dass wir es einfach vergessen haben zu erwähnen. Und da sind wir natürlich auf eure Meinung sehr gespannt.
Ja, wunderbares Schlusswort. Ich würde sagen, ja, Wir verabschieden uns für diese Woche. Ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst, euer Thomas.
Macht es gut, euer Andreas.
Ja, habt ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Maurice.